Schönen Nachmittag bei einer weiteren Folge der Philosophischen Brocken. Wir bringen in diesem Frühjahr in unregelmäßiger Folge Aufnahmen vom Österreichischen Kongress für Philosophie, der 2007 in Graz stattgefunden hat. Heute hören Sie einen Vortrag von Ulrike Kadi zum Thema stabile Partnerschaften über neuronale und politische Subjekte. Aus ihrer klinischen Erfahrung legt Frau Kadi das Beispiel einer Klientin zugrunde, um die philosophische Spannung zwischen verschiedenen Subjekttypen, neuronale, politische und plastische Subjekte, zu beschreiben und gegeneinander abzuwägen. Die Musik, die Sie dazwischen hören, kommt von den The Shins, von der Platte Shoots Too Narrow.
Called to see if your back was still aligned and your sheets were growing grass all on the corners of your bed. Got too much to wear on your sleeves. It has too much to do with me. And secretly, I want to bury in the yard the gray remains of a friendship scar.
Ich möchte mit dem, was ich sage, gleichsam so eine Art lebensweltliche Ergänzung zu vielem, was ich heute irgendwie gehört habe, bringen. Mehr möchte ich erstmal nicht vorausschicken.
Frau Dr. F. ist 62 Jahre alt und wird gegen ihren ausdrücklichen Wunsch mittels amtsärztlichen Pariere an die Krankenhausabteilung gebracht, an der ich arbeite. Man hat sie in ihrer Wohnung, die als unaufgeräumt und verschmutzt im einschlägigen Jargon als sanitärer Übelstand beschrieben wird, neben einem vermutlich schon einige Tage toten Hund angetroffen. Der sanitäre Überstand geht wesentlich darauf zurück, dass Frau Dr. F. mit dem Kolostoma, dem künstlichen Darmausgang, den sie seit Jahren nach einer Darmkrebsoperation am Bauch hat, nicht mehr adäquat umgeht, wovon der Geruch in der Wohnung, aber auch weit verteilte materielle Bestandteile zeugen. In der klinischen Exploration negiert Frau Dr. F. jegliches Problem mit dem Kolostoma ebenso wie den Tod ihres Hundes. Ich möchte anhand einzelner Momentaufnahmen aus dem Behandlungsverlauf von Frau Dr. F. etwas jenseits der bekannten Schwierigkeiten und Abgründe gegenwärtiger Gehirndebatten zwischen Neuro- und Humanwissenschaften sagen. Nicht, dass mir diese Diskussionen um Fundierungsansprüche und Methoden der Annäherung an den Forschungsgegenstand und die Bedeutung von Ausdrücken wie Autonomie oder Freiheit gleichgültig wären. Jedoch gestattet der Alltag auf einer psychiatrischen Station solche Diskussionen nicht. Stattdessen schwirren dort zwischen den manifest Erkrankten oder Pflegebedürftigen Gespenster, könnte man sagen, herum, Subjektgespenster. Es sind zumeist unsichtbare Gebilde, die aus unterschiedlichen Wissensfeldern stammen und deren zukünftige Rolle auch nicht geklärt ist. Zitat Derrida: Das Eigene eines Gespenstes, wenn es das gibt, besteht darin, dass man nicht weiß, ob es wiederkehrend von einem ehemals Lebenden zeugt, denn der Wiedergänger kann bereits die Wiederkehr des Gespenstes von jemandem oder etwas bezeichnen, dem das Leben erst noch versprochen ist. Zitat Ende. Das können wir auch für das neuronale Subjekt nicht wissen, das sich in den letzten Jahren vermehrt nicht nur an neurologischen oder psychiatrischen Abteilungen herumtreibt, sondern ebenso auf vielen nicht-medizinischen Wissensfeldern und so zum Beispiel die Rede über die neuronalen Grundlagen moralischen Handelns motiviert. Aber das neuronale Subjekt ist nicht das einzige Gespenst, mit dem wir es zu tun haben. Es befindet sich in guter Gesellschaft von systemtheoretischen Subjekten, von antireduktionistischen Gespenstern phänomenologischer Provenienz, die gegen einen kartesischen Dualismus gerichtet sind, von toten Subjekten, die nun gar nichts mehr wollen können, von den gesetzunterworfenen juridischen Subjekten, von moralisch autonomen Subjekten, die sich an Kant orientieren, von fühlenden Subjekten, die Hume bevorzugen. Und zwischen allen wir und Frau Dr. F. Sie hat viele Jahre als Juristin eine leitende Funktion in einem Unternehmen inne gehabt. Außerdem ist aus ihrer Anamnese ein jahrelanger Alkoholabusus bekannt, der sie offensichtlich sozial isoliert und außerdem zu ihrer frühzeitigen Pensionierung geführt hat. Sie selbst erzählt von all dem nichts. Mit steinerner Miene antwortet sie auf Fragen nach der Vorgeschichte stets monoton, es sei alles in Ordnung. Nein, sie könne sich selbst nicht erklären, wie sie ins Krankenhaus gekommen sei und sie wolle sofort wieder nach Hause. Antonio Damasio hat 2007 im American Journal of Bioethics einmal mehr Überlegungen zum neuronalen Unterbau moralischen Verhaltens vorgestellt. Damasios Fokus liegt in einer antidualistischen Darstellung, was für unseren Zusammenhang nicht relevant ist. Er widmet sich in diesem Text vornehmlich einer einzigen Region, dem ventromedialen präfrontalen Kortex. Dort, so Damasio, finden sich Areale, bei deren Schädigung im Erwachsenenalter das Krankheitsbild einer erworbenen Soziopathie auftritt. Der berühmteste Patient, an dem der Zusammenhang zwischen Persönlichkeit, Charakter bzw. moralischer Disposition erstmals postuliert wurde, ist Phineas Gage, ein britischer Eisenbahnvorarbeiter im 19. Jahrhundert, dessen Kopf im Rahmen eines Unfalls von einer Eisenstange durchbohrt wurde und der in der Folge deutliche Veränderungen seiner Persönlichkeit aufwies. Im Gefolge einer an diesen Patienten anschließenden 150 Jahre dauernden lokalisationstheoretischen Forschung gilt der ventromediale präfrontale Kortex inzwischen als eine anatomische und funktionale Schnittstelle. Schädigungen im Lauf des Kindesalters, die sich auf diese Region beschränken, ziehen weitreichende Störungen des Erlernens und des Aufrechterhaltens eines allgemein akzeptierten moralischen Verhaltens nach sich. Bei Schädigungen im Erwachsenenalter, so Damasio, neigen die Probanden in der Folge zu nutzenmaximierenden Entscheidungen. Zu Entscheidungen, die höhere Einsichten erfordern und daher auch längere Zeit in Anspruch nehmen, sind sie nicht mehr fähig. Was ihnen fehlt, ist, wie Damasio das nennt, die Weisheit. Eine Kategorisierung und Sedimentierung von vergangener Erfahrung aus einer Vielzahl von Situationen, die Handlungsmöglichkeiten, tatsächlich umgesetzte Handlungen, faktische und emotionale Ergebnisse umfassen. Frau Dr. F. löst Angst und teilweise sogar Gewichtsabnahmen bei ihren Patienten auf der Station aus. Und Frau Dr. F. bedient sich hemmungslos an den Essensportionen anderer. Kaum hat sie ihre Mahlzeit vertickt, wendet sie sich den Tellern anderer zu. Scham und Schuldgefühle scheinen ihr völlig fremd. Angesprochen auf ihr Verhalten und konfrontiert damit, dass andere auch essen wollen, negiert sie rigoros, jemals auf fremde Teller gegriffen zu haben. Sie weist keine eng auf den ventromedialen präfrontalen Kortex beschränkte Schädigung ihres Gehirns auf. Dieses Areal dürfte aber mit betroffen sein. Tamaso postuliert eine geringere Ausprägung sogenannter sozialer Gefühle bei einer Schädigung des Areals. Der ventromediale präfrontale Kortex unterhält Verbindungen zu zahlreichen anderen Arealen, unter anderem zu somatosensorischen Rindenarealen der rechten Hirnhälfte, ohne welche es unmöglich ist, die Position eines anderen im Sinne von als ob ich der andere wäre einzunehmen. Regeln, Gesetze, Gerechtigkeitssysteme kommen in Interaktion mit der Umwelt zustande, das ist jetzt sozusagen, wie das Damaso sich vorstellt, pfropfen sich gleichsam auf die rohen Emotionen drauf. Der ventromediale präfrontale Kortex fungiert als eine Art basales biologisches Koordinationsorgan. Obwohl Damasio ausdrücklich betont, dass es kein moralisches Zentrum im Gehirn gäbe, weist seine Beschreibung den ventromedialen präfrontalen Kortex als eine Art Verwaltungszentrale von Rohmaterialien aus. Mit Damasios Beschreibung verbindet sich das Gespenst eines fixierten und fixierbaren neuronalen Subjekts. Der ventromediale präfrontale Kortex ist und bleibt der Ort, von dem aus unsere ethischen Normen, Regeln und Gesetze geformt werden. Es ist ein unverschieblicher Ort, eben eine Art Zentrale, die einem insgesamt solipsistisch und statisch anmutenden Subjekt gestattet, sich sozial konform zu verhalten. Dieses neuronale Subjekt taucht gespenstisch immer dann auf, wenn in der Teambesprechung die Rede auf Frau Dr. F. kommt. Sie sei nicht zu halten, wird da gesagt, nicht zu bremsen, als sei sie ein Pferd ohne Reiter, ein Auto, dem der Fahrer verloren gegangen ist. Denn das intakte neuronale Subjekt verfügt, auch das ist ein Ausdruck aus dem psychiatrischen Jargon, über ausreichende Brems- und Kontrollmechanismen. Die französische Philosophin Catherine Malabou macht darauf aufmerksam, dass jede Beschreibung des Gehirns, das wir seit langem als die Leitungsinstanz par excellence begreifen, gleichzeitig eine implizite Beschreibung des Konzepts ist, das wir aktuell über das Funktionieren politischer Systeme haben. Frühere Vergleiche, mit denen wir uns die Funktionsweise des Gehirns erklären wollten, zeigen das deutlich. Denken Sie nur an das Gehirn als Telefonzentrale bei Bergson oder das Gehirn als kybernetische Maschine, als alleinstehender Computer. Das sind Szenarios mit einem Zentrum, von dem aus geherrscht wird. Aber unsere Konzepte politischen Funktionierens ändern sich immer wieder. Zitat Malabou: Die Vorstellung vom Zentrum zerplatzt in Netze. Manche nehmen diese Verschiebung rasch auf. 1985 schreibt Gilles Deleuze vom Gehirn als einem probabilistischen oder halb zufälligen Raum. Doch trotz der unablässigen Modifikation unserer Vorstellungen von politischer Herrschaft besteht der Gedanke vom Gehirn als Zentralorgan weiter, geistert durch zeitgenössische Texte. Die bildgebenden Verfahren haben zu einer beträchtlichen Verfeinerung der Sicht auf das Gehirn in einem wörtlichen Sinn beigetragen. Das ist der Grund, weshalb nicht mehr dem Gesamten, sondern eben jetzt Teilen des Gehirns eine zentrale Bedeutung zugesprochen wird. So schreibt Marc Solms 2002 vom Präfrontallappen als der, Zitat, Krönung des menschlichen Gehirns, als dem Stoff, dem wir unser Menschsein verdanken. Mit Vernetzung, die sich im langläufigen Sinn einer Hierarchie und dem Gedanken an ein Zentrum entgegenstellt, hat eine solche Beschreibung wenig zu tun. Die genannten bildgebenden Verfahren, denen ein besonderer Anteil an der Weiterentwicklung unserer Vorstellung vom zerebralen Funktionieren zukommt, sind teilweise beteiligt am hartnäckigen Bestehen zentralistischer Ansätze. Denn Bilder liefern Momentaufnahmen, in welche die Umgebungsbedingungen, der Rahmen der Untersuchung fest eingeschrieben werden. Die Interaktion, die Konfrontation mit dem anderen lässt sich in der Röhre eines Magnettomographen bis dato nicht darstellen. Dennoch, im klinischen Alltag finden sich Spuren der Verunsicherung. Sie manifestieren sich als ein neuronales Subjekt, das sich gleichsam verdoppelt. Neben dem neurowissenschaftlichen Subjekt macht sich das Subjekt der neurologischen Rehabilitation bemerkbar. In der Arbeit mit Schlaganfallpatientinnen hat sich gezeigt, dass die als mehr oder minder starr angesehene Organisation des Gehirns von außen modifizierbar ist. Das gilt in zweierlei Hinsicht. Unter spezifischen Umwelt- und Trainingsbedingungen können dieselben Neuronenverbände neue und andere Funktionen nebeneinander und nacheinander übernehmen und es können sich neue funktionale Vernetzungen bilden. Frau Dr. F. ist keine Schlaganfallpatientin. Das bedeutet, dass das Rehabilitationspotenzial ihres Gehirns deutlich geringer einzuschätzen ist als dasjenige von Patienten mit rezenten Schlaganfällen. Denn die Möglichkeit funktioneller Reorganisation des Gehirns ist in den ersten Monaten nach dem plötzlichen Verlust einer Fähigkeit deutlich größer als später, beziehungsweise als nach dem langsamen Verschwinden einer Kapazität. Dennoch sind Ergebnisse der Untersuchungen an Schlaganfallpatientinnen auch für den Umgang mit Frau Dr. F. von Bedeutung. In diesen Studien hat sich nämlich gezeigt, dass der Erfolg rehabilitativer Bemühungen größer ist, wenn die Patientinnen im Rahmen der Übungen mit anderen Personen zu tun haben. Wenn also etwa eine Bewegung, die neu erlernt werden muss nach einer Lähmung, gegenüber einer anderen Person durchgeführt wird. Einer anderen Person, die dem oder der Patientin etwas reicht und möglicherweise noch dazu spricht. Ein rein mechanisches Training mit einer Motorschiene erzielt weit schlechtere Ergebnisse. Das neuronale Subjekt der Rehabilitation unterscheidet sich vom neurowissenschaftlichen insofern, als es auf das Angesprochenwerden, den Anspruch, ja das Begehren des anderen angewiesen ist. Die Entwicklung dieses Subjekts bedarf des anderen. Das zugehörige Gehirn wird vor allem als plastisch, formbar, neu strukturierbar gedacht. Eine solche Vorstellung ist allerdings auch erschreckend, wie Deleuze andeutet. Zitat Deleuze: Wir glauben nicht mehr an ein Ganzes, auch nicht mehr an ein offenes Ganzes, als Innerlichkeit des Denkens. Wir glauben an die Kraft des Außen, die sich hüllt, uns ergreift und das Innen anzieht. Catherine Malabou zeichnet ein produktives Missverständnis des Ausdrucks Plastizität nach. Das wird uns zum dritten Subjektgespenst führen, mit dem wir in der Behandlung der Patientin zu tun haben. Plastizität meint etymologisch, abgesehen von der räumlichen Anschaulichkeit, um die es hier nicht geht, eine Verformbarkeit. Malabou unterscheidet zunächst drei Formen von Plastizität: eine Plastizität der Entwicklung, eine Plastizität der Modulation und eine Plastizität der Wiederherstellung. Wobei Wiederherstellung missverständlich ist, denn das Wort impliziert eine Rückkehr zu einem früheren Zustand. Und das genau ist nicht gemeint. Vielmehr verbindet sich mit der Plastizität eine Art Neuschöpfung mit unklarem Ergebnis. Plastizität enthält auch die mögliche Zerstörung. Gemeinsam ist allen Formen der Plastizität, dass sie irreversibel sind. Die neue Form bleibt bestehen, bis der nächste Prozess der Verformung folgt. Eine Rückkehr zur Ausgangsform ist nur über eine neuerliche Verformung denkbar und führt in jedem Fall zu einer neuen Form. Funktional zuvor anders bestimmte Areale übernehmen Aufgaben mit, an denen sie vorher nicht beteiligt waren. Andere vormals funktionell wichtige Areale verlieren an Wichtigkeit. Es kommt zu Zelltod, Zellwachstum und Zellneuentstehung. Das Ergebnis eines solchen Prozesses ist jedenfalls beim gegenwärtigen Stand der Forschung unabsehbar. Anders ist dies bei jener Fähigkeit, mit der die Plastizität bisweilen verwechselt wird, bei der Flexibilität. Ein flexibler Gegenstand folgt äußeren Kräften, behält aber gleichzeitig die Potenz zur elastischen Rückkehr. Flexible Subjekte sind kein Produkt der neurologischen Untersuchung. Das flexible Subjekt kommt vielmehr aus jenem Bereich, mit dem die Konzeption des Gehirns schon immer verbunden ist, nämlich aus dem politischen. Flexible Subjekte sind erwünscht am kapitalistischen Arbeitsmarkt, und Flexibilität ist die Voraussetzung für Employability, für die Fähigkeit zum geschmeidigen Einsatz, zum geschmeidigen Einsatz erworbener Kompetenzen. Flexibilität, Zitat Malabou, die Parole der Unternehmen seit den 70er Jahren, bedeutet in erster Linie, den Produktionsapparat und die Arbeitnehmer unverzüglich an die Entwicklung der Nachfrage anzupassen. Zitat Ende. Die als solche unberechenbare und in diesem Sinn abgründige Plastizität des Gehirns wird gern und oft für nutzenmaximierende Flexibilität gehalten. Und das geschieht wohl nicht zufällig. Malabou jedenfalls hält diese Verwechslung für produktiv, denn sie ermöglicht eine Gleichsetzung von psychischem Elend und gesellschaftlichem Elend. Dem Leiden an den wirtschaftlichen Verhältnissen entkommt das politische Subjekt, solange es flexibel reagiert. Dem Leiden in seiner Seele soll das neuronale Subjekt entkommen, weil sein Gehirn flexibel agiert. Übersehen wird dabei die spannungsabbauende Funktion von Flexibilität. Die Spannung, die im Fall der Plastizität zwischen Aufrechterhaltung und Veränderung besteht, verwandelt sich im Namen der Flexibilität in eine Frage von Imitation, Leistungsfähigkeit, Anpassung, Reproduktion und Normalisierung. Malabou behauptet also, dass das neuronale Subjekt, wie in einer Lacanschen Spiegelbeziehung, seine Identität über das Bild des vorherrschenden politischen Subjekts findet. Flexible politische Subjekte werden durch ihr Selbstverständnis als flexible neuronale Subjekte vollständig, ganz und kontrollierbar. Tamasos Beschreibung allerdings widerspricht Malabous Konzept, denn in seinen Überlegungen zum neuronalen Unterbau moralischen Verhaltens spielt weder die Plastizität noch die Flexibilität eine größere Rolle. Die Verhältnisse werden stattdessen nach alten hierarchischen Mustern geordnet. Der ventromediale präfrontale Kortex sorgt für Stabilität, weil er beherrschen kann, was ohne ihn unbeherrschbar wäre. Frau Dr. F. löst mit ihrem Verhalten Ärger aus. ihre hemmungslose Ess, um nicht zu sagen Fresslust, irritiert ebenso wie die Uneinsichtigkeit, mit der sie oft mehrmals täglich das Plastiksackerl an ihrem Kolostoma entfernt und Teile der Station mit ihrem Darminhalt bedroht. Das führt rasch zu Fragen im Team nach dem weiteren Prozedere. Gibt es kein Medikament gegen die Symptome? Kann Frau Dr. F. möglichst bald wieder nach Hause entlassen werden, wenn sie sich stabilisiert hat? Aber es gibt auch die anderen Fragen. Wird sie in der Lage sein, zu Hause selbstständig und allein zu leben? Oder ist sie vor dem Hintergrund ihrer zerebralen Beeinträchtigung eine Gefahr für ihre Umgebung und sich selbst? Ist sie, um es gerade herauszusagen, mit 62 Jahren eine Pflegeheimpatientin? Mit Frau Dr. F. sind all diese Fragen nicht zu besprechen. Es wird ein Sachwalter bestellt. Noch immer spuken die verschiedenen Subjekte als Gespenster durch die Gespräche. Drei Subjekte sind dabei dominierend. Ein neurowissenschaftliches, autonom gedachtes Subjekt, das seine Selbstbeherrschung nötigenfalls mittels Zufuhr von Substanzen wiedererlangen soll. Ein flexibles, in einem weiteren Sinn politisches Subjekt, das sich den Gegebenheiten anzupassen und schlimmstenfalls auch eine Überstellung ins Pflegeheim adaptiv hinzunehmen hat. Und ein plastisches Subjekt, von dem nicht klar ist, was aus ihm wird. Dieses letzte Subjekt flößt den meisten von uns Angst ein, denn es impliziert im Zusammenhang mit der möglichen Zunahme des hemmungslosen Verzehrs von Nahrungsmitteln und dem Stuhlschmieren eine Unkontrollierbarkeit, die jederzeit in eine von Ekel bestimmte Unerträglichkeit umzukippen droht. Das ist wohl der Grund, warum dem plastischen Subjekt und mit ihm der Frage einer möglichen Rehabilitation der Patientin im Verlauf der nächsten Wochen und Monate am wenigsten Interesse entgegengebracht wird, obwohl sie beispielsweise in Stunden, die sie mit dem Therapiehund der Abteilung verbringt, deutlich entspannter wirkt. Flexibles und autonomes Subjekt reichen einander immer wieder die Hand. Wo sich die Hoffnung auf das Funktionieren des einen Subjektes nicht erfüllt, springt das andere ein. Wo sich Frau Dr. F. nicht mehr als autonomes Subjekt präsentiert, wird an ihre Flexibilität appelliert. Das neurowissenschaftliche Subjekt und das politische Subjekt sind in einer stabilen Partnerschaft vereint. Diese Stabilität beruht auf der speziellen Struktur der beiden Subjekte. Anders als Malabou, die in unseren Vorstellungen über das Gehirn imaginäre Spiegelidentitäten am Werk sieht, ist meiner Ansicht nach davon auszugehen, dass wir in unseren Subjektkonzeptionen verschiedene Positionen abbilden, die uns in unserem Verhältnis zum anderen und in unserem Verhältnis zum Realen als einer unstrukturierten und unstrukturierbaren Realität zur Verfügung stehen. Die beiden Subjekte, als die Frau Dr. F. konzeptualisiert wird, entsprechen neurotischen Formationen. Das bedeutet, sie sind Antworten auf die von Lacan so formulierte Frage, was bin ich für den anderen? Das neurowissenschaftliche, autonom gedachte Subjekt ähnelt einer zwangsneurotischen Subjektstruktur insofern, als der andere auf ein beherrschbares, kontrollierbares Objekt reduziert wird. Jede Veränderung, jede Intervention, jeder Wunsch, jedes Begehren des anderen wird als potenzielle Störung ausgeblendet. Neutralisierung und Vernichtung des anderen sind die Extremwerte dieser neurotischen Wunschökonomie. Der ventromediale präfrontale Kortex als Steuerungszentrum ist zwar auf Verbindungen zu anderen Gehirnarealen angewiesen, benötigt Erfahrungen und Interaktionen mit der Außenwelt, aber er ist in erster Linie als Ort gedacht, der koordiniert, ordnet, regelt. Die zweite Subjektstruktur, das flexible Subjekt, unterhält dagegen ein besseres Verhältnis zum anderen als zu sich selbst. Es gewinnt sich, indem es sich verliert. Das entspricht der Struktur des hysterischen Subjekts. Es möchte den anderen vervollständigen, indem es sich als Objekt von dessen Begierden anbietet. Das neurowissenschaftliche autonome und das flexible politische Subjekt tauchen deshalb zusammen auf, weil sie einander perfekt ergänzen und auf diese Weise unsere Konfrontation mit dem dritten, mit dem plastischen Subjekt, verhindern. Das flexible hysterische Subjekt, das dem anderen als Objekt dienen möchte, findet im autonomen, zwangsneurotischen Subjekt den idealen Herrn, denn dieser benötigt jenes kontrollierbare Objekt, als welches das hysterische Subjekt sich verstehen möchte. Frau Dr. F. selbst erinnert mehr an ein plastisches, in erster Linie verformtes Subjekt. Ihr Sprechen hat in vielerlei Hinsicht die Verankerung im anderen verloren. Syntax und Semantik imponieren zwar äußerlich unauffällig, Aber die korrekte Wahl der Worte allein macht das Sprechen nicht aus. Da ist eine Ausdrucksarmut, die sich nicht nur in der Kürze der Sätze zeigt, im Fehlen jeder begleitenden Mimik, im nur selten aufrechterhaltenen Blickkontakt oder im eintönigen Klang ihrer Rede. Sie perseveriert über weite Strecken, wählt vorwiegend Worte, die in den an sie gerichteten Fragen schon vorkommen. Und sie kann keinerlei Metaphern bilden, gar nichts mehr übertragen. Obwohl sie immer wieder sagt, nach Hause zu wollen, macht sie während eines mehrmonatigen stationären Aufenthaltes keinen einzigen Versuch, dorthin zu gelangen. Als schließlich ein Platz in einem Pflegeheim für sie gefunden wird, lässt sie sich ohne jede Gegenwehr von den Sanitätern in das Auto begleiten. Uns lässt sie mit unseren Gespenstern ratlos zurück. Dankeschön.
ganz so ratlos.
Oh ja.
War es vielleicht nicht.
Okay.
Gibt es eigentlich eine Beobachtung in der Beziehungskonstellation, jetzt wenn ich den Fall nehme von Frau Dr. F. und Ärzten oder Pflegepersonal, dass auf der anderen Seite die gleichen oder ja, gleiche Subjektformen sind, die einander begegnen, wie das aufeinander trifft, welches Subjekt auf welches Subjekt reagiert?
Sie meinen das sozusagen auf die konkrete Begegnungsebene, wie man das da sehen könnte?
Also ich habe mir jetzt gerade vorgestellt, ja, wenn ich Frau Dr. F. gegenüber stünde, welches Subjekt von mir reagieren würde, wie die Korrelation ist, ja. Wenn ich Sie richtig verstanden
ich meine,
habe. Also die Annahme ist, es gibt es auf der anderen Seite genauso, ne?
Da gibt es in der konkreten Begegnung auch so etwas, das, was Sie selber am ehesten präsentiert, ist ein psychotisches Subjekt. Ja, sie ist überhaupt nicht mehr erreichbar oder verankert in einem Zusammenhang mit anderen. Und wie man darauf gut reagiert, ist sozusagen die therapeutische...
Ich meine es jetzt gar nicht so sehr, was eine optimale Reaktion wäre. Ja? Mhm. Ich habe mir das jetzt vorgestellt, was aktiviert welches Subjekt einer Patientin in mir als Antwort, ja, als pflegende oder ärztliche Person? Und wie koppelt das aneinander? Ja? Also ich stelle mir jetzt vor, dass ich als pflegende Person auch nicht immer das gleiche Subjekt zur Verfügung habe als eine Antwort auf das, was mir dort kommt, ja? Was mir entgegenkommt. Ich habe mir das jetzt das erste Mal überlegt aufgrund Ihrer
Stichung. Also ich meine, das vorrangigste Symptom war dieses Stuhlschmieren. Und ich glaube, das ist auch dasjenige, was am ehesten dann Gegenreaktionen auslöst. Und je nachdem, wie groß die eigenen zwangsneurotischen Anteile sind, kommt es am ehesten auf der Ebene schneller mal zu einem Austausch. Also, ja. Also das habe ich auch irgendwie versucht zu beschreiben mit dieser Teamantwort. Ja. Es hat ganz, ganz konkret war es so, dass sie innerhalb von 2 Tagen von einer auf die andere Station verlegt worden ist, weil es nicht auszuhalten, aushaltbar schien.
Also das Stuhlschmieren ist ja weder neurotisch noch flexibel noch plastisch. Das ist eigentlich das andere. Also was mir auffällt, die Frage von anders her gestellt, ist jetzt die Politik die Vorbildfunktion für die Nervenphilosophie oder ist die Naturwissenschaft das Vorbild für die Politik? Es schien mir manchmal, also wenn du so von flexiblen politischen Ich geredet hast, schien mir das hin und wieder so zu sein, dass der Damasio mit der ventromedialen Hierarchievorstellung entgegen eine flexible Politik vorstellung geht. Und da muss man aber wohl sagen, dass die Politik so flexibel nicht ist. Also dass die Regenerationsfähigkeit des Gehirnsystems und die Adaptionsfähigkeit des politischen Systems beide vielleicht gleich aufsehen, ich weiß es nicht, und dass was immer da an Interaktion zwischen Struktur und Differenzierung ist, in Wirklichkeit das Gegenbild im Schmieren, im Schmieren hat, wo der Subjektverlust stattfindet. Also es ist eine Sichtweise auf das, was du sagst.
Also die Damasio-Vorstellung ist einfach eine alte. Ja? Das ist Mediziner sind konservativ. Ja? Und das wäre missverständlich, wenn rauskommen würde, dass so ein kontrollierendes, als kontrollierend gedachtes Gehirn dazu darauf aus wäre, die Flexibilität irgendwie in den Griff zu bekommen. Und ich würde ja auch, ja, wenn ich es mir weiter überlege, auch zustimmen, dass das, was eigentlich in den Griff zu bekommen ist, dieses, was ich am ehesten auf die Seite des Plastischen gegeben hätte, das Symptom ist. Und dafür fallen uns vielfach nur genau diese beiden Alternativen ein. So ein zwänglich auf Beherrschung ausgerichtetes Vorgehen oder eben Anpassung, Forderung von Anpassung.
Also ich habe immer Probleme, wenn ich selbst solche Phantasmagorien ausbilde und Typologien, es hat immer auch was Erstarrendes,
ja,
aber auch sehr inspirierend. Also im Sinne der Flexibelhaltung erlaube ich mir jetzt meine Assoziationen dazu zu sagen, also auch im Anschluss an das, was du gesagt hast, im Stuhl schmieren, nicht? Das ist sehr wohl hier der Stuhl, welcher Stuhl auch immer, der Heilige, auch beschmiert wird. Ja? Also ich sehe sehr wohl in der Persistenz einer veralteten Betrachtungsweise, also in dieser Ungleichzeitigkeit, die früher benannt wurde, einfach schon ein Weiterbestehen, aber auch ein Weiterfunktionellsein, also in mehrfacher Hinsicht. Ich glaube, dass die das dann alle irgendwie flexibel sind, wie sie es gerade brauchen oder können. Und das ist vielleicht ganz, ja, es ist jetzt mal meine Idee, dass es ganz gut wäre, da einfach das auch ein bisschen offener zu halten und jetzt nicht so stark zu typologisieren oder zu pathologisieren, die kollektiven Entitäten oder Subjekte, da sozusagen noch ein mobile irgendwie draus zu machen. Aber ich fand das sehr interessant.
Neurotische Subjekte sind ja jetzt nicht hochpathologisch, aber neurotische Subjekte sind ja noch im Rahmen dessen, was wir als fast normal auffassen, oder?
Schon was Festschreibendes und damit sehe ich eigentlich, also das Pathologisierende schon einmal
in der Anlage. Stimmt, ja. Ich meine, es sind, aber ich würde es auch gern so aufgefasst wissen, dass es halt ein, wie du sagst, eine Assoziation dazu ist. Ja. Wenn man Damasio dann ein zweites und ein drittes Mal liest, kriegt man auch so seine Zweifel, wie weit er nicht sehr wohl auch schon in seine Vernetzungsvorstellung hinübergeht.
Und das wollte ich auch noch, also der Goldstein, den ich heute Vormittag erwähnt habe, der hat also ganz eine ähnliche Sichtweise auf die Dinge, wie du es dann präsentiert hast, mit dem französischen Autorin, die ich nicht
kenne. Malabou.
Just bony hands as cold as a winter pole. You held a warm stone out and you flowing blood to hold. Oh, what a contrast you were with boots in the house. My timmy young fingers held decent animal. Over the ramparts you tossed the scent of your skin and some foreign flowers tied to a brick, sweet as a song. The years have been short but the days were long. Cool of a temperate breeze from dark skies to wet grass. We fell in a field, it seems now a thousand summers past. When the kite lines first crossed, we tied them into knots to finally fly apart. We had to cut them off. Since then it's been a book you read in reverse, so you understand less as the pages turn. Or a movie so crass and awkwardly cast that even I could be the star. I don't look back much as a rule. All this
We before murder's cool. But your memory is here and I'd like you to stay. Warm light on a winter's day. You tossed the scent of your skin and some foreign flower. Tied to a brick, sweet as a song. The years have seemed short, but the days go slowly by. Two loose kites falling from the sky, drawn to the ground and an end to fly.
Den Subjekten. Ich habe mich die ganze Zeit gefragt, du hast das jetzt auch in der Antwort noch einmal gesagt, ein erotisches Subjekt, mit dem können wir irgendwie hier so ziehen aus der Nähe. Und im Vortrag kam damit damals so die Hypothese, es handelt sich um ein psychotisches Subjekt. Ne? Jetzt bei dieser Frau Dr. Wolf. Wovor fürchten wir uns, war meine Frage. Also wovor fürchten sich die Leute an der Abteilung? Was ist das, was die Reaktionen auslöst? Ist es eine bestimmte Form von Subjektivität oder versteckt sich hinter dieser Zeichnung des Subjekts als plastisch, wie du es nach der Malabou gemacht hast, das andere sozusagen der Subjektivität? Man kann es auch auf die Formel bringen, ist das psychotische Subjekt überhaupt noch eines?
Ja. Mhm. Also sozusagen erst einmal noch zur Einordnung, psychotisches Subjekt ist für die konkrete Patientin nicht der Terminus technicus, sie läuft unter dem Ment. Ja? Trotzdem, und was aus einem zweiten Grund passt psychotisch auch nicht, weil sie ja zurückfällt in so einen Zustand. Ja? Sie hat ein Verhältnis gehabt zum anderen, in ihrer beruflichen Realität und sonst wo. Ja. Vordergründig fürchten sich nochmal alle irgendwie eben vor diesen Experimenten. Was wirklich nicht trivial ist. Ja. Das muss ich irgendwie nicht, das muss man sich auch für sich selber zugeben. Ja. Aber ich glaube nicht, dass es falsch wäre, so wie du das vorschlägst, das als die Kehrseite des Subjekts das irgendwie anzusehen. Das mit dem Plastisch ist nicht jetzt eine Idee allein von Malabou. Das ist ein Gedanke in der Neurologie, der sich breit irgendwie Geltung verschafft, als so ein Hoffnungsding irgendwie, ja, eben aus der Rehabilitation. Und dass sich damit aber genauso auch die Zerstörung verbindet, das wird an der Stelle dann gern ausgeblendet. Aber wenn man es systematisch durchüberlegt, dann gehört das auch dazu.
So eine weniger drastische Möglichkeit wäre, Abfallsicherung zu fragen. Gibt es ja nicht. Also viele Plastikbeutel mit nutzlosen Dingen, die quasi durchgelaufen sind durch den Lebensrhythmus und irgendwo jetzt in Plastikbeuteln enden, aber nicht weggeworfen werden oder schon herumgestellt werden. Das würde eigentlich dieselbe Funktion erfüllen. Ne? Und das wäre, also ich frage mich jetzt, und die Idee ist jetzt wegen des Subjekts, nicht? Das, was was ausgesaugt ist. Weil, also wenn man jetzt vom Geruch und so weiter absieht, ist das Exkrement das, was man ausscheidet, weil man davon genommen hat, was man braucht und den Rest nicht mehr braucht. Also das ist ja das Verhältnis, das symbolische Verhältnis von Subjektivität und Exkrement.
Das ist eine sehr abgehobene Vorstellung.
Eine Vorstellung eben vom Exkrement. Das Exkrement selber hat dann wirklich nochmal eine andere Wirkung.
Ja, ich wollte nur eine kurze Bemerkung, und ich hoffe, das ist jetzt nicht sehr banal, weil ich mich in diesem Kontext mir auch nicht bewege, aber weil früher die Rede war, wie empfindet das Team oder wie empfindet man das, also das Subjekt wird angesprochen. Und ich denke, das ist einmal ganz, sagen wir so, in Anführungszeichen banal. Es kommt aber schon darauf an, in welchem Kontext ich selbst stehe, das sowas gegenüber hat. Also angenommen, ich bin jetzt dann nicht Pflegerin, nicht Medizinerin, und mir passiert das jemand, dass jemand mich beschmeißt, oder was auch immer, dann empfinde ich es persönlich als so einen gewaltförmigen Akt und würde wahrscheinlich reagieren, indem ich einfach vielleicht Examente zurückschmeißen oder so. Also ich nicht, dass ich irgendwie in einer Form Gewalt, also in Anführungszeichen, weil ich reagiere darauf. Und dann vielleicht diese Person eben dann probiert, die Grenze zu setzen, dass, also wenn du zu mir kommst, dann ist mit einer Gegenreaktion zu rechnen. Ich meine, während, glaube ich, im therapeutischen Kontext ja diese Regeln bestehen.
Also, das ist nicht möglich im therapeutischen Kontext. Ganz abgesehen davon, dass sie natürlich durch das Kolostoma einen ganz anderen Vorrat hatte, wenn man das schon auf der Ebene diskutieren will.
Aber ich würde wahrscheinlich ganz banal, also auch sehr, sehr mit einer Gegenreaktion wahrscheinlich aufwarten, sagen wir mal so. Ja. Und ich glaube, das ist vielleicht in der Person, der ich es nun darstelle, wenn man nicht Medizinerin, nicht Therapeutin, dieser Person natürlich möglich und in anderen Kontexten für jemand anderen nicht möglich. Also nur, was das wieder heißt,
ist
wieder
so. Das Problem ist, ich meine, in dem Reagieren liegt sowas wie der Wunsch, dass da auf der anderen Seite etwas wahrgenommen wird und auch etwas sich einschränkt. Ja. Und das ist aber genau bei der Patientin nicht möglich gewesen. Jedenfalls nicht in der, die war 5 Monate oder so da. Ja. In der Zeit war es nicht möglich, das zumindest über sprachliche Interventionen einzuschreiben bei ihr, welche Arten von Verhalten sozial kompatibel sind und welche nicht.
Darf ich noch was sagen? Also angenommen, man könnte jetzt das Gehirn von einem Gegenüber, das mit seiner Person lange zu tun hat, untersuchen. Was würden Sie denn vermuten, welche Areale dort feuern würden? Also sozusagen mehr ausgebildet werden würden?
Also wenn Sie mich direkt fragen, ja, hat gibt nur sehr grobe Anhaltspunkte, diese ganze Betrachtung von Hirnbildern. Also ich hab Bilder von Patienten gesehen, da ging es noch gar nicht mal jetzt um Feuern konkret, sondern um Substanzmenge, vorhandenes Gehirn, wo wir sicher waren, dass der wahrscheinlich nicht aufstehen kann, weil einfach nur noch ein ganz schmaler Saum von Gehirn da war. Aber wir haben gleichzeitig gewusst, dass es ein Patient, der praktisch unauffällig ist. Also Plastizität bedeutet eben schon auch, dass es sich über die materialen Grundlagen unglaublich hinwegsetzen kann. Also es feuern mehr oder minder immer sehr ähnliche Areale. Man hat das neurotische Gehirn, das hat man noch nicht fotografiert.
Also ich bin absolute Laie, deswegen schaue ich auch die Begrifflichkeiten nicht. Aber was mich wirklich interessieren würde, wie formt sich das Gegenüber, ja, also als Ärztin, als Krankenschwester oder so, irgendwie, da muss sich ja etwas mitformen. Das ist ja nicht etwas, was ein getrennter Vorgang ist. Muss man entwickeln, um dafür überhaupt arbeitsfähig zu sein? Und wie würde sich das zeigen? Ne?
Also ich meine, so wie Klavierspieler, die Region von den Händen viel größer haben, das hat man irgendwie überprüft, so wird es entsprechend eine aber das ist jetzt auch irgendwie sehr an der Grenze. Ob da Empathiebereiche oder also das limbische System, ob das da irgendwie stärker ausgeprägt ist, aber das sind wirklich Spekulationen. Das ist wirklich
Spekulationen. Das Thrill Center ist aber es muss auf der anderen Seite auch Veränderungen
Eine ganz kurze Frage. Sie haben den Fall erzählt, er war. Wissen Sie von ihr jetzt noch?
Nicht mehr, nein. Also das war bis April. Das ist eine Geschichte, die von November bis April sich hingezogen hat. Sie ist jetzt im Pflegeheim.
Ja. Ob sich irgendwas geändert hat, weiß ich nicht.
Das weiß ich nicht, nein.
Okay. Danke für die Diskussion.
Ich auch. Dankeschön.
After all, these implements and texts designed by intellects of X to find, evidently there's still so much that hides. And though the saints are bugs divine in ancient feeding lines, their sentiment is just as hard to pluck from the vine. Rhymes that helped us out and make a sense of our lives. The cruel, uneventful state of apathy releases me. I value them, but I won't cry every time one's wiped out. Into the night.